Verfolgt vom schlechten Gewissen. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Lang ist es her, dass ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe und umso mehr freut es mich, dass ich heute wieder mehrere auf einmal aufnehmen darf. Und meine erste Kandidatin sozusagen ist die Luise. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich. Magst du kurz ein bisschen vorstellen für unser Publikum?
Ja, ich bin die Luise, ich bin 72 Jahre alt, habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, 50 und 51 Jahre, drei Enkel und drei Urenkel und eins ist unterwegs und das ist meine größte Freude.
Man muss wahrscheinlich eh nicht unbedingt sagen, aber wo bist du daheim?
Ich bin in Weiz in der Steiermark zu Hause.
Wunderbar. Du hast mir erzählt, du warst 31 Jahre psychisch krank.
Ja, schwer gestört.
Schwer gestört. Ja, kannst du das ein bisschen erläutern? Was meinst du mit schwer gestört?
Ja, mein Papa ist 44-jährig an einem Herzinfarkt gestorben. Da war ich 24 Jahre alt. Mhm. Und da habe ich so viel gewarnt und gewarnt und gewarnt. Ich habe mit der Trauer nicht umgehen können. Und ja, das war ganz schlimm für mich, weil ich ein Jahr lang nur gewarnt habe und bin so in Selbstmitleid gefallen. Und dann bin ich getröstet geworden, wenn ich gewarnt habe. Wenn ich nicht gewarnt habe, hat mich keiner getröstet. Und so war den gleichen Jahr sind fünf Leute gestorben. Noch in einem Dreivierteljahr fünf Leute von meiner Familie und von Maus seiner Familie. Mhm. Und das war das Abschiednehmen, das war nur Abschiednehmen. Und das war so schlimm, dass ich mit 25 Jahren dann eine Hirnentreizung gekriegt habe. Bin dann in die Nervenklinik gekommen.
Aber was hast du
gesagt? Eine Hirnhautreizung.
Eine Hirnhautreizung, okay.
Mhm. Und bin in die Nervenklinik gekommen und ich habe nur Schmerzen gehabt, Kopfweh. Gäbe es mir was für die Schmerzen, gäbe mir was für Schlafen. Und die haben halt einfach mit Medikamenten voll erpumpt, danke. Und dann war ich drei Wochen, dann bin ich immer punktiert worden. Mhm. Einmal in der Woche bin ich punktiert worden. Und dann sind die Leute in der Markwart und nach drei Wochen haben wir gedacht, dürfen heimgehen. So, bin ich daheim angekommen, habe die Stiegen habe ich gekannt, weil ich so schwach war und die Füße, gell? Und haben wir so eine Menge an Psychopharmaka gekriegt, dass wir auf Nacht bin ich liegen gegangen und haben gedacht, ah, jetzt nehme ich es an, ich stehe jetzt nicht mehr auf, gell? In der Früh ein Schreikrampf, ein Weinkrampf. Ich habe überhaupt nicht ausgekannt, was mit mir passiert ist. Dann bin ich halt zum Nachbarn, da muss ich mich zum Arzt führen. Ich bin gleich durch die Praxis, durch das Wartezimmer rein in die Praxis. Ich habe gesagt, mir geht es so schlecht. Dann haben wir ihm das erzählt. Ich habe gesagt, es ist schon ein Zug. Weil wir so gefuttert haben mit Medikamenten. Gell? Mhm. Und dann hat es schon geheißen, verdurrt. Dann hat es nachher geheißen, ich bin in ein Haus gekommen, bei den Schwiegereltern, wo die Oma war, wo die zwei Schwestern mit Epilepsie waren. Und alles beengt, kein Boot, kein Klo. Mhm. Und ganz beengt halt. Und verstanden haben mich auch nicht sehr gut, weil ich in der Landwirtschaft nicht gekommen bin, die im Koch und Kornhardt zwei Jahre gelernt. Mhm. Und von Landwirtschaft keine Ahnung gehabt haben. Gell? Und dann kommst du hier in ein Haus. Und dann haben wir halt zu reden gehört. In der Früh einmal waren wir in unser Zimmer, ist neben der Küche gewesen. Und die Schwiegereltern sind schon früh aufgestanden. Ich bin mit meiner Tochter, weil meine Tochter noch schon erfüllt war. Bin ich noch gelegen, habe mich gehört, wie die Schwiegermutter gesagt hat, ja, hat gesagt, du, der hat eine Karte, was nichts kann und nichts ist. Mhm. Und dort haben wir jetzt den Schlucken angefangen. Dann haben wir jetzt den Schlucken angefangen und wieder schlucken und wieder schlucken und wieder schlucken. Und dann sind so Ausbrüche auf Kammern wegen Kleinigkeit. Weißt du, wegen Kleinigkeit ist nachher das übergegangen, dass der Kochtopf explodiert.
Wut oder
Wut. Eher innerliche Wut und Verzweiflung und Hilflosigkeit und alles ist beieinander gewesen.
Würdest du sagen, dass diese psychische Erkrankung durch diese vielen Todesfälle aufgekommen sind?
Ja, und
auch
im Elternhaus ist sehr viel Gewalt gewesen. Mhm. Mhm. Also ich habe es halt erlebt, nachher meine Geschwister nachher nicht mehr. Mein Papa war 20 Jahre, der war einfach 20 Jahre zu jung noch. Mhm. Wie ein Jahr war, haben sie nachher geheiratet und meine Mama hat schon zwei leidige Kinder gehabt. Eins hat zur Adaption freigegeben und eine zur Oma, weil sie das im Nachkriegsjahr bei den Bauern war und hat sich nicht helfen gewusst. Gell? Und mein Papa war so eifersüchtig auf die Männer davor, dass es prügelt hat, mich geschlagen hat, bin zwischengegangen, bin ich geflogen. Und das wissen meine Geschwister alles nicht, weil das hat sich nachher, mein Bruder ist nachher, oder mein Bruder ist nach 8 Jahren jünger, das hat sich nachher alles gelegt, oft ist er ruhiger geworden, gell? Okay. Aber er hat wirklich bei seinem Tod gelitten, dass er gesagt hat, für jedes Wort möchte er 100 Schilling zahlen, solche Schmerzen hat er. Mit so laut da. Ich habe mit meinem Papa mitgehalten, alles. Meine Mama hat keine Liebe gekriegt für ihre Mama, hat keine Liebe können weitergeben. Sie hat mich auch nicht einmal in den Arm genommen. Ich habe immer nur gesagt, du bist jetzt wie das Kind. Und die war auch schlimm, weil ich einfach nach Liebe gesucht habe.
Verstehe. Du warst da 25, wie du geheiratet hast, oder wie?
Ich war 21, wie ich geheiratet habe. Und mit 25 Jahren hat die psychische Erkrankung angefangen.
Wodurch hat sich das geäußert, wenn du sagst, es hat dann so zum Kochen angefangen in dir, wegen jeder Kleinigkeit?
Ja, weil ich mir nicht sagen traut. Heute trauen wir es ansprechen.
Ja.
Heute trauen wir es sagen, so ist das oder wie immer. Ich habe das immer nur abgeschluckt.
Ja. Und warst du aggressiv dann?
Ja, da bin ich voll ausgefahren. Da war eine Kleinigkeit, was noch am Sack ins Kreuz eingeliefert, das ist ja nicht mehr normal, das spinnt ja, der gehört ja in die Psychiatrie. Und das haben wir so aufgehört, bis ich nachher wie klein gekommen bin einmal. Und die war 12, 13, 14 Mal in der Psychiatrie.
Aha.
Nachher dann, ja.
Und da hat es immer Auslöser gegeben? Oder bist du freiwillig hingegangen, wenn du das Gefühl gehabt hast?
Nein, ich bin so in die Enge getrieben geworden, weil ich nachher meine Ehe, ich den Mann geliebt, über alles, es war meine große Liebe. Wir haben uns gesehen und er hat sich in mich verliebt und ich in ihm. Und war meine große Liebe. Und dann durch die Umstände halt von den Familien her, da hat es so Treibereien gegeben, also wir haben uns immer gut verstanden mit meinen Kindern und der wollte mal ausziehen und dann ist die Schwiegermutter wieder gekommen und nein, bleibst du da, wir wollten in eine Wohnung gehen, gell? Und der Mann hat nachher wirklich mit mir mitgehalten und ja, das war, da war ich schon dankbar gewesen und dann auf einmal nachher, ich habe mich so gekränkt an ihm. Also ich habe immer Angst gehabt, dass ich den Menschen verliere irgendwie. Gell? Dann kriege ich einen Anruf von der Arbeit, möchte sie darauf aufmerksam machen, dass der Mann eine Freundin hat in der Firma. Also haben wir total durchgetraut. Dort haben wir durchgetraut, er hat Nachtschicht gehabt, ich habe ihn aufgeweckt, ich habe ihn nicht schlafen lassen. Ich habe gesagt, wer ist die Frau, magst du mich noch oder was ist los? Er hat gesagt, es ist alles eine Lüge und es ist, Entschuldigung, es ist alles eine Lüge. Und ja, meine Tochter hat gesagt, Mama, die wollen sicher eine Frau dabei, was dein Papa gern haben wird. Aber ich habe nachher noch recherchiert ein bisschen, weil er ist oft so komisch geworden. Und dann ist immer telefonieren gegangen und eben gewusst, dass ich keine Telefonnummer auswendig merken kann. Gell? In seiner Goldtasche 3 ist nur SDR und die Telefonnummer gewesen, von Ruhrbrecht in der Nähe von uns. Und das haben wir noch herausgefunden, dass er Arbeitskollegin ist. Gell? Dann haben wir gedacht, dann haben wir von Apotheker, dann haben wir kurz so ein freundschaftliches Verhältnis gehabt und der hat gesagt, frag einmal den Mann, ob da was dran ist. Gell? Dann kommt der Mann und sagt, ja, ich weiß nicht, irgendwas ist komisch, ja. Und dann hat der Mann gesagt, mein Mann gesagt, nachher sagt, jetzt habe ich was angerichtet in der Familie. Und so hat der Mann durchgetraut, dann daheim. Gell?
Von der anderen, oder wie? Also von der Arbeitskollegin.
Und ich weiß, bis heute noch ist was dahinter gewesen, die möchte ich ja gar nicht wissen.
Okay.
Ja. Aber das hat mich so belastet.
Okay. Und wie lang, beziehungsweise ist das dann, sage ich mal, 30 Jahre lang gleich geblieben, diese psychische Erkrankung?
Nein, das ist nämlich mein Nachbarn hat noch ein Reiki-Seminar gehabt. Und sie hat gesagt zu mir, Luise, wenn es dir schlecht geht, dann rufst du mich an. Ich schicke dir Reiki aus der Ferne. Gell? Und die mir denkt, ja, das haben wir nachher gemacht und haben sie jetzt erzählt, wie es mir geht. Und weil meine Mama gesagt hat, was brauchst du, Freundin? Post, bist du verheiratet. Ne? Die haben gar keine Freunde so gehabt, wo wir mich ausreden können, aber mit ihr haben wir das erzählt. Und nur, dass ich das ausgesprochen habe, ist mir schon leichter geschehen. Gell? Da haben wir gedacht, das Recki, das hilft mir. Gell? Und dann hat sie gesagt, geh mit zum Recki-Treffen. Und dann ist meine Mama ja ganz zuwider geworden, weil der Recki-Leute überhaupt gar nicht mehr hin. weil ich bin einfach auf die Nacht fort und da haben wir ein Treffen gehabt und da haben wir, liegst du auf dem Massagetisch und stehen so mal und dann der Händeflein, gell, hat dir gut getan und dass du mal wer hast, der mit mir in den Arm genommen und das war einfach immer schön für mich, gell, einfach die Leute. Mhm. Und dann hat der Reckemeister gesagt, ja, mach du auch ein Seminar, hat einmal die Aura ausgestrichen und dann ersten Grad und noch zwei Monate den zweiten Grad und das war viel zu früh im Nachhinein gesehen. Mhm. Mir ist oft psychisch so schlecht gegangen, dass ich mich hinten vorne nicht auskannte. Da haben wir damals in einer Großhaus gearbeitet, 7 Stunden, obwohl wir Landwirtschaft gehabt haben. Haben wir noch Geschirr gewaschen und den Haushalt gemacht und alles drum und dran halt, gell. Aber man denkt, mit den Händen kann ich arbeiten, aber was in den Kopf sich angespielt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. So durcheinander. Mhm. Es war Katastrophen. Und wie wir das Seminar gemacht haben, haben wir Mama nicht fragen können, dass ich es ihm gesagt hat, weil der hat Nachmittagsschicht gehabt und die haben gesagt, ja, ich mache nächsten Tag das Seminar. Und dann komme ich halt heim vom Seminar und sage ihm, das Recki-Seminar gemacht, dann kommt ein Herz an mir und macht das eine Handbewegung. Jetzt kriege ich ein Fauzen, dass ich mir gedacht habe, bis alles gefallen ist, gell? Aber als man so ist, immer hergekommen, gell?
Also, er hat dich gestreichelt. Also, abbremst. Okay, jetzt noch angedeutet quasi.
Hat er abbremst dann, hat er gesagt, und er lässt sie scheinen. Mhm. Und dann bricht die Welt zusammen für mich. Mhm. Der Mann, was ich über alles liebe, will sie scheinen lassen. Ja.
Weil du Reiki gemacht hast?
Ja. Und dann bin ich halt bei der Reiki-Treffen, dann bin ich halt, habe mir mal einen Schlüssel vergessen und auf die Nacht, halt, wie ich heimgekommen bin, glaube ich, an, kommt er mit dem Gewehr, dann kommt er nochmal mit dem Gewehr, das nächste Mal, und dann einmal nachher. Und dann haben wir mich ins Wohnzimmer eingesperrt, haben wir gedacht, so, jetzt ziehe ich aus. Bin zu der Chefin gegangen und habe meine Mama angerufen. Aber mit meiner Mama haben wir nicht so ein gutes Verhältnis gehabt, weil sie, ehrlich gesagt, sie hat immer gesagt, bei deinen Kindern sollst du alles zurückgeben, wie schlimm dass du bist und so. Gell. Sie hat einfach keine Liebe können mir geben, weil sie selber keine gekriegt hat für ihre Mama. Das war sie im Nachhinein sehr wohl. Und haben wir meine Mama besser kennengelernt dann, gell, später.
Ja.
Und dann... Warte, wie geht es denn jetzt weiter?
Du hast gesagt, du bist ausgezogen?
Bin ich dann ausgezogen, ja. Und dann hat er sich scheiden lassen von mir. Dann bin ich nach Weiz in die Stadt gezogen. Für die war ich am Land. Und da war wieder ein Reckemeister. Und dann bin ich nachher hingegangen. Und der hat das nachher ausgenutzt. Der hat kein Geld verlangt. Aber der hat immer auch gehabt auf mich. Mhm. Und ich mir gedacht, das ist der Letzte, was ich mir vorstellen könnte. Mhm. Ja. Und dann ist er mal gekommen zu mir, weil ich nie schlafen haben können. Hat er gesagt, er tut, da geht der Wasser da dort, wo ich sitze, geht der Wasser da durch. Und er hat das alles ausbändelt. Bin ich nachher hingegangen zu ihm, der hat ihn auch bändelt auch noch. Nächste Katastrophen, wo sie auch Kurtes nachher auch noch gemacht haben. Gell? Mhm. Und ja, und dann haben wir Flaschen Rotwein aufgemacht und trink und extrunken und hab einen Vorrausch, dass ich mich hinten vorne nicht auskannt habe, war bewusstlos. Mhm. Und dann, wie ich munter in der Nacht, haben wir gedacht, irgendwas ist da anders. Und dann hat er zu mir gesagt, das nächste Mal hat er mit mir geschlafen, er wollte schon immer mal schlafen mit der Besoffenen, wie das ist.
Na, boom.
Boom. Und dann ist sie mir bergab gegangen. Dann habe ich Stimmen gekriegt im Kopf, weil da bin ich nicht mehr zurechtgekommen, haben wir gedacht, was ist passiert mit mir, gell? Was ist passiert mit mir? Und das ist nachher zur Anzeige gekommen, er hat noch alles bestritten. Ich weiß gar nicht mehr, wie es erst ausgegangen ist. Das haben wir alles weg, ihm vergeben. Mhm. Er ist auch verstorben schon vor etlichen Jahren, aber dann haben wir jetzt solche Psychosen gekriegt. Da liegst du im Bett dran, da kannst du dich nicht bewegen, ein Film rennt da, du gehst das Nocker, die hinter den Zirkuszug hinten noch. Und mitten in der Stadt am helllichten Tag. Und du kannst dich nicht bewegen und du kannst nichts tun. Und so viele Sachen sind da angelaufen. Ich bin vorgegangen, weil die Stimme gesagt hat, du hast den Staat geschädigt, weil wir einen Fernseher schwarz angeschlossen haben, gell, von Freunden halt. Gell. Und dann bin ich mitten in der Nacht oft vorgegangen und haben meinen Schlüssel neben hingelegt bei der Wohnungstür und bin mitten in der Nacht. Einmal bin ich nachher, bin dort wie das war mit dem Staat geschädigt, bin ich mitten in der Nacht, hat die Stimme gesagt, muss zum Friedhof gehen, fahren seinem Vater, sein Grab, es ist Mitternacht gewesen, muss ich mich hinlegen. Und haben gesagt, da haben wir das erste Mal gesagt, nein, das mache ich nicht. Dann bin ich aber zur Polizei gegangen, haben mir gesagt, ich bin die Maria Luise Ober, Ich habe den Staat geschädigt. Ich muss am Sturmbruch, was die Stimme gesagt hat, ich muss am Sturmbruch. Und
was für ein Sturmbruch?
Am Sturmbruch Sturm klopfen. Als
Buße.
Als Buße da, ja. Mhm. Dann haben sie gesagt, sie waren die Libaner, bitte Frau Ober, nehmen Sie Platz. Und dann warte. Und dann kommt die Rettungsmänner, gell, haben mich zusammengepackt. Einen in die geschlossen und hinter mir zugespielt, haben wir gedacht, super, okay. ich brauche nicht am Sturmbruch Sturm klopfen. Gell. Mhm. Und dann haben sie mich da eingeschaut mit Medikamenten. Und ja, das ist nachher so weitergegangen. Es war ja Katastrophen. Es hat sich alles so viele Sachen im Kopf angespült, dass ich gesagt habe, weißt du was, du hast drei gestritten, haben sie im Kopf drei, ein paar Personen. Und dann, dann ist einer gekommen, weil ich so gerne Dialekt mache, einem Kärntner Dialekt. Das war noch glücklich. Das war eine positive Stimme, die hat gesagt, ja, gehen wir dort spazieren, gehen wir da spazieren. Und ich bin da mitgegangen, bin da hingegangen, haben mich so dahin geredet, haben mir gedacht, ich brauche nicht immer denken, wofür Entscheidung muss ich treffen, soll ich die treffen oder soll ich die treffen. Hat die Stimme auch geschafft.
War also glücklich. Die Stimme war allgegenwärtig, die hast du immer fortgekehrt, ja, und die hat alles Mögliche gesagt.
Wie das mit dem Reckemeister war, weil die Stimmen gekommen sind, wie ich nicht mehr klargekommen bin mit der ganzen Situation, dann sind die Stimmen gekommen.
Würdest du sagen, dass dieses Reiki zu tun gehabt hat mit diesen Stimmen, die da aufgekommen sind?
Auch, mit Bändeln, okkulte Sachen auch, haben mich auch wohl angezapft.
Das heißt, du hast deinen Geist für die falschen Geister geöffnet, genau. Sozusagen, kann man das
genau,
so sagen?
Genau.
Okay.
Ja. Mhm. Und dann ist noch der Höhepunkt oder der Tiefpunkt gekommen in meinem Leben, wo die Stimme gesagt hat, zwei Möglichkeiten gibt es noch. Entweder setzt du dich mit den nackten Händen auf die heiße Herdplatte oder du schneidest dir deine Finger weg, weil du in der Jugendzeit gestohlen hast.
Weil die Jugend?
Gestohlen habe, ja.
Was hast du gestohlen?
Oder ist das allerhand, allerhand Sachen, wie halt andere auch machen. In einem Geschäft Bomben aus der gestohlen.
Wie? Schwedenbomben?
Schwedenbomben, okay. Ja. Die haben wir geliebt. Oder mal eine Banane. Aber dann mal eine Banane oder sowas halt, ja.
Okay, also Kleinigkeiten kann man sagen. Du warst jetzt nicht irgendwie Betrügerin oder Diebin, die irgendwo einbrochen ist oder so.
Nein.
Okay, aber die Stimme gesagt, du hast zwei Möglichkeiten als Busse. Genau, entweder mit dem Hintern auf die Herdplatten oder...
Ach, dann haben wir gedacht, das mache ich nicht, weil da kann ich nachher nicht sitzen in den Stein. Dann schneide ich mir lieber meine Finger weg und haben mir dann selber Gewalt angetan und haben dann selber die Rettung angerufen.
Du hast ja die Finger weggeschnitten?
Ja.
Mit der Brotmaschine?
Mit der Brotschneidmaschine, ja.
Ja, unvorstellbar. Alle vier? Also
alle fünf?
Du hast,
ja, oh. Die Stimme hat gesagt, ich muss ganz wegschneiden, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Du kannst ja nur so ein Stück allein stellen, die Brotschneidmaschine so. Wie hast du Brot abgeschnitten? Viel weiter geht sie nicht voneinander und dann durch. Ja, das waren Schmerzen. Haben wir mir einen Boot hingesetzt und das Blut ist spritzt. Dann haben wir eine Küche, war aus wie ein Schlachtfeld. Und dann haben wir selber noch die Rettung angerufen und da ist die Marie-Louise oben, meine Finger weggeschnitten. Bitte holt es mich. Und das sind nachher gekommen und wie es mir nachher aussieht, wie bei der Aussicht auf die Bahre. Und da ist noch einer von meinem Bruder, die Freundin, der Sohn, der war bei der Rettung dabei, der ist nachher so schlecht geworden. Das kann mich noch erinnern können, weil er mich kennt hat, gell, was da passiert ist. Gell. Und ja, meine Tochter haben sie nachher noch geholt nachher und sie sagt, sie hat so einen Schock gehabt.
Wie alt war die da?
Warte mal, das war 2004 und sie ist 2000. Wie alt war es denn da?
15, 20,
30. Ja, das hast du mich sogar gefragt. 2004 war das. Und sie ist 73 gefällt gekommen.
Jetzt bin ich gefragt, gell?
Ja, jetzt bist du gefragt, jetzt musst du rechnen.
Ja, sagen wir mal um die 30.
Ja, genau. Sie hat schon Kinder gehabt auch.
Ja.
Und dann haben sie ihren angerufen noch, gell? Und das war so furchtbar. Und dann bin ich in die Nervenklinik gekommen. Zuerst halt ins UKH, in die Unfallklinik. Da haben sie mich genäht. Und so einen Verband gehabt. Und dann ist ich klar, dann musst du verbinden. Nein, das war ein Schock für mich. Meine Finger, gell.
Wahnsinn.
Aber ich bin so dankbar, dass Gott gewusst hat. Gott hat schon gewusst, dass ich es aushalte, die Schmerzen. Und in dieser Not habe ich nachher so geschrien zu ihm: Herrgott, ruf und lass mich in den Stich und lass mich in den Stich. Und immer wieder hätte ich mich so in alle Richtungen umbringen. Ich habe gesucht, wo ich mich aufhängen kann. Ich habe die Kabel runtergerissen vom EKG und haben sie mir den Hals um mich getan. Und hätte so in die Mauer springen. Und wenn das Rettungsauto kommt und mich wieder anholt in die Psychiatrie, dann soll ich anfangen zum Schreien und das nächste Auto dann sollen sie mich ausschmeißen, das nächste Auto fährt mit zusammen. Ich habe nur geschrien, Herrgott, ruf und lass mir den Stich, weil ich glaube, es passiert aber ganz was Furchtbares mit mir. Und dann bin ich wieder hingekommen, war den Lieblingsarzt, was ich gehabt habe, den Oberarzt Dr. Seiler war damals noch, heute ist er Primarius, der was mir immer so nett zu mir war und so viel Zeit sich genommen hat, der gesagt, Reck ist fernöstlich, so bleiben muss. Was herkommt. Und dann haben wir einen Partner gehabt, der war ein größter Alkoholiker. Dann wollte ich auch von Alkohol wegbringen, weil der rote Fona in meiner Familie und dann von Maus an der Familie mit Alkohol so durchgezogen hat. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich schaffe das schon, dass ich einen wegbringe. Das von Alkohol. Mhm. Und der Arzt hat gesagt, viele schaffen das gar nicht. Und sie, wenn es auch nicht schaffen, hat er gesagt. Mhm. Haben sie nicht geschafft.
Nachdem du im Krankenhaus warst und deine Finger wieder quasi auf dem Weg der Besserung waren, oder das, was übrig ist, besser.
Nein, das war, war schnell, noch wie drinnen war, wie der Arzt sagt, das Reck ist fernöstlich. Ja. Hat er gesagt, und für ihre Sünden ist ja der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Und ich bin meine Schuld nie losgeworden. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich bin zweimal beim Pfarrer gewesen. Haben wir müssen Vater unser beten, der gegrüßet sei es zu Maria, hinten noch ist wieder da gewesen. Und ich bin mein Leben lang, also bis dort, bis 54 Jahre, habe ich schlechtes Gewissen gehabt. Mhm. Ja, wirklich war.
Wegen allem, was du halt so da hast?
Ja, allem was. Ich habe wenn es schlimm war zu meinen Eltern oder wenn die es angelogen haben, weil ich oft immer was angestellt, nur dass ich Aufmerksamkeit gekriegt habe, weil ich lieber mich keine kriege, mhm. Ist dann mir Schläge lieber gewesen. Mhm. Ja.
Mhm. Und mit 54, wie ist da weitergegangen dann?
Ja, und dann bin ich ins Zimmer gegangen, weil der Arzt sagt, jetzt Frau, aber für die Sünden ist ja der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Bin ich ins Zimmer gegangen und habe gesagt, Jesus, jetzt zählt meine ganzen Sünden auf. Und ich bin frei geworden von einem Augenblick auf den anderen. Das, was mich so belastet hat im Kopf, wo ich wirklich nur, nein, ich kann es gar nicht sagen, wie es da umgegangen ist in meinen Schildern.
Aber der Arzt, der dir gesagt hat, dass Jesus für deine Sünden bezahlt hat, der ist selber nicht gläubig gewesen.
Ja, ich bin dann zum Glauben gekommen und auch ein paar später hat mir noch einmal Freundin gesagt, bei mir geht es eine Bibelrunde. Habe noch angefangen in der Bibel zu lesen und habe nach 3 Monaten verstanden, was Gott will. Dann bin ich nochmal vor einer Glaubensschwester, bin ich nachher zu ihr gegangen und habe gesagt, jetzt zählen die meine ganzen Sünden auf. Und ich bin froh, hat sie gefragt worden, dass sie ein Zeugen gehabt haben. Mhm. Das zählt nachher später, warum das so war. Und haben nachher gesagt, hey Jesus, komm du in mein Leben, wenn ich nicht weiß, was du willst zu mir, lese ich die Bibel. Mhm. Und haben mich nachher nach 3 Monaten taufen lassen, haben das öffentlich bezeugt, dass ich Jesus nachfolge. Und haben viel nachher für Jesus können erzählen. Und 2018 haben wir noch die Diagnose Krebs gekriegt. Für den bin ich auch so dankbar. Ein bösartigen Tumor, der was den ganzen Bauch gestrahlt hat, haben wir solche Schmerzen gehabt. Ich habe mir gedacht, ich halte die Schmerzen nicht aus. Ich habe ihm gesagt zu Gott, bitte hol mich heim, ich halte die Schmerzen nicht aus. Gell? Und haben meine Tochter noch auf WhatsApp-Aufnahme aufgeregt, haben gesagt, hallo Michi, da ist die Mama, ich möchte mir Nachricht für dich, aber du weißt, dass ich an den Gott der Bibel glaube und bin da durchgetragen. Und hat sie mir gleich zurückgeschrieben, Mama, sie wünscht mir, dass alles gut ausgeht, sie wollte schon wochenlang mit mir Kontakt aufnehmen, aber sie hat sich nicht traut. Weil sie hat eben nämlich in ein Büchlein reingeschrieben, dass sie ihre Kinder will umbringen in meinen Psychosen.
Dass du deine Kinder umbringen willst?
Ihre Kinder will ich umbringen.
Okay.
Meine Enkel, meine Lieblingsenkel.
Das sie Birkel hat das eigentlich geschrieben, oder du?
Ich habe es geschrieben und Aha. Sie hat das Büchel auch gefunden. Sie haben mich alles in meinem Hauptrast angekratzt, meine Gedanken, was sie nicht geschrieben haben. Das war ja Katastrophe immer.
Mhm. Du hast quasi ein Tagebuch oder Gedankenbuch genau. Geführt und da ist das drin gestanden.
Ich habe das meiste haben mich alles angekratzt, aber das haben ich weiß nicht, warum es so war. Gell.
Aber das hat es gefunden und durch das hat es dich auch gemieden dann, oder wie?
Ja, freilich.
Oder einfach, weil es überhaupt...
Angst gehabt bei mir, die Kinder, sie ist sogar zu meinem den Facharzt gegangen. Und der hat nachher gesagt, er hat mir es nachher selber erzählt, und er sagt, Frau Nagel, Sie brauchen über die Mama keine Angst haben, bevor die Mama irgendjemand was antut, dass sie selber was an. Das hat er nachher jeder gesagt, das hat mir der Facharzt nachher selber gesagt. Mhm. Ja, das war, und dann hat sie mich immer gemieden, weil sie nicht umgehen können. Ist ja klar, wenn du so eine gestörte Mutter hast, dann war sie die Finger weggeschneit, gell? Mhm. Und zu verstehen sie auch nicht, dass das mein Eintrittskarten ist in den Himmel gewesen, dass ich so geschrien habe zu Gott und Gott mein Gebet erhört hat, nicht? Mhm. Das ist ja ein Wunder, das ist ein großes Wunder für mich. Und für das bin ich so dankbar. Und die Stimme hat zwar gesagt, ich will es ganz weg sein, aber ich kann mit den Fingern, kann ich da noch was tun, kann ich einen Hefel tragen, ich kann servieren. Ja, ja.
Na, Wahnsinn. Unglaubliche Geschichte.
In den Himmel kriege ich meinen Körper und da sind die Finger wieder dran. Und
auf das freue ich mich. Und
was in deinem Leben ist, das geht nicht so lange her mehr.
Mhm.
Bin schon alt.
Ja, der Krebs nur ganz kurz, der ist geheilt worden im Jahr, nachdem du noch da sitzt.
Ja. Drei Ärzte haben mir hinterher gesagt, mein Krebs war nicht zu überleben.
Okay.
Ja.
Was war das für Krebs, wenn ich fragen darf?
Ein bösartiger Eierstockkrebs, der war schon den ganzen Bauch gestreut gehabt. Sie haben zuerst gar nicht gewusst, weil eben nicht einmal ein Bauchnetz mehr drin und haben es mal alles ausgeschnitten. Und drei christliche Gemeinden haben Vollgas gebetet, aber was sie dort erlebt haben, das muss ich jetzt nicht schuld erzählen, so viel Zeit muss sein. Weil das sind die Geschwister gekommen zu mir und haben mir gesagt, dann haben wir Gottes Liebe erfahren dürfen. Und das war so schön für mich. Alle haben gesagt zu mir, schein Luisi, dass du nicht lebst, dass ich das sagen kann, wie gern, dass ich die haben. Und ich bin heimgegangen, den ganzen Nachmittag haben wir geredet, weil ich so viel Liebe auf einmal gekriegt habe. Also, und Gottes Nähe war so da, seitdem habe ich das nie mehr erlebt, mit Gott so ein Erlebnis, dass ich ihm so nahe war, wie er mir beigestanden ist. Ich habe eine Glaubensschwester, Arzneimittelhelferin ist und der ist mit mir nach Graz gefahren, der war beim MR und der hat gesagt, du musst zusammenpacken für 10 Tage fürs Krankenhaus. So, sie sitzt im Wohnzimmer, ich bin im Schlafzimmer drinnen und sie sagt, du hast einen bösartigen Tumor und ihm das gar nicht realisiert. Ich habe gedacht, ich muss nur schauen, dass ich ihn zusammenpacken tue, dass mir das alles erwischt, was ich brauche für 10 Tage. Da war, wenn die anderen, wenn sie nicht raus in meiner Wohnung, dann kann sie nicht im Haus, gell? Und dann hat sie mal mit einem Arzt verbunden in Graz. Bei den Barmherzigen Brüdern war ich. Die waren auch alle so nett. Das erste Mal haben wir ein Zimmer für mich allein gekriegt. Ja, und haben mich können alle anrufen und gesagt, was passiert ist, dass sie Krebs haben und so. Gell. Mhm. Und haben mich so drei christlichen Gemeinden und noch mehr haben gebetet für mich. Und nach der dritten Chemo ist alles verschwunden gewesen. Das ganze Gestrade war weg und dann haben wir die OP gehabt.
Mhm.
Ja, das war so ein Wunder. Und dann haben wir den Arzt drauf am Gang, mit der Frauenarzt bin ich gerade gegangen. Und dann kommt er zu mir und hat gesagt, Frau Oberinnen ist der Herrgott bei dieser OP beigestanden. Also so. Also ich sage es, ich kann nur sagen, ich bin nur dankbar für den Krebs.
Mhm.
Und die Schmerzen, er hat mich durchgetragen. Und heute denke ich mir, ja, wie wenn nichts gewesen war.
Darf ich noch mal fragen, warum bist du jetzt dankbar für den Krebs?
Weil wir mit meiner Tochter Kontakt haben.
Ah, okay.
Ja.
Und nach wie vor?
Nach wie vor, noch mehr. Noch mehr, es ist so wirklich...
Habt ihr wieder eine Beziehung miteinander? Und
eben, dass ich ihnen so vor ein paar Tagen sogar gesagt habe, weil sie mich gefragt hat, wie das angefangen hat, gell? Und mir gesagt, für den Krebs bin ich sehr dankbar, weil ich mit dir da Kontakt gekriegt habe. Ja.
Gewaltig. Ja. Ich habe es jetzt erst auch gesagt, Halleluja, kann man da nur sagen, bei so einer Geschichte.
Ja, da kann man sagen, wirklich Halleluja, Gottes Großen so zu loben. Und vor meiner Geburt bin ich für beide Eltern abgelehnt worden. Die Mama hat schon 2 Kinder gehabt, der Papa war zu jung dazu, aber Gott, wenn ich gewollt, geliebt, ein einzigartiges Original. Und das hält mich aufrecht und das freut mich und da bin ich dankbar und Halleluja. Ja, wirklich wahr. Wirklich wahr.
Luise, danke für die Geschichte und danke auch für die Ehrlichkeit, was da drinnen ist. Das ist ja schockierend für mich.
Ja, was der Mensch alles aushält, aber ja. Mit Gottes Hilfe ist das ein Klacks.
Ja.
Ja.
Hast du noch an Gedanken für unsere Zuhörer und Zuschauer?
Ja, ich habe einen Bibelvers, der mich so durchgedrungen hat, dann haben wir, der steht auf meiner Wand aufgeschrieben, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Das steht im Lukas 18, Vers 27. Das haben wir so gemerkt, bei 18 bin ich schon gewesen und 27 ist mein Geburtsdatum. Ja.
Danke.
Ja, gerne.
Ja, wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gern in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswühn@gmail.com. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, beziehungsweise der ganze Kanal, dann teil dieses gerne. Liebe Luise, danke fürs Zeitnehmen, für die Anreise, für die Weite und ja, für die schöne Geschichte.
Ja.
Ich wünsche dir wirklich alles Gute und eine gute Zeit mit Jesus.
Ja.
Und
das ist der Beste.
Ja. Und dir, lieber Zuhörer und Zuschauer, wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.